Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute nochmal mit Frau Dr. Schmickler unterhalten darf über refraktive Chirurgie. Und ich freue mich auch, dass wir von CIMA unterstützt werden in diesem Monat. Ohne Unterstützung wäre der Podcast ja auch nicht möglich. Also genau, schön, dass alle beteiligten Parteien an Bord sind. Und in diesem Sinne möchte ich in die heutige Folge starten. Wir haben ein Thema ein bisschen off-topic wirkend. Es geht um Kosteneffektivität. Das klingt sehr sperrig, aber ich finde es eigentlich sehr spannend. Frau Dr. Schmickler, vielleicht mögen Sie diesen sperrigen Begriff in diesem Podcast etwas einordnen.
Ja, das mache ich doch gern. Ich fand das einen sehr interessanten Ansatz. Es ist eine Studie aus Spanien von eben aus der Klinik von dem Jorge Alio, ist ein ganz bekannter Refraktivchirurg mit einem ja hochhausähnlichen refraktiven Einrichtung. Und der hat einfach mal hochgerechnet, ist eine LASIK, ist eine SMILE, wir wollen ja einfach Calyx eigentlich sagen, und eine PAK, ist die kosteneffektiv? Lohnt sich das von den Kosten für den Patienten über die Jahre? Und lohnt sich auf der anderen Seite die Investition solcher Lasergeräte für eine Klinik? Er hat es also von Patientenseite als auch von Arztseite eben durchgerechnet oder durchrechnen lassen. Und das sind ganz komplizierte Berechnungsmodelle, die er da angestellt hat. Er ist erstmal davon ausgegangen, dass man nach einer refraktiven Operation noch 30 Jahre zu leben hat. Und hat dann die Kosten pro Jahr, die so an Untersuchungen anfallen, hochgerechnet, hat das verglichen mit den Kosten, die man ausgegeben hätte für Brillen, Kontaktlinsen, Tränenersatzmittel, Augentropfen über die Jahre, hat auch reinkalkuliert bestimmte Risiken, die vielleicht mit einem refraktiven Eingriff in Verbindung stehen könnten, und hat es aber auch nur für kurzsichtige Patienten hochgerechnet. Und soll ich das Ergebnis schon mal vorab wegnehmen oder?
Ich würde sagen, wir ordnen das Ganze noch ein bisschen ganz kurz ein. Also ich finde es erstmal sehr spannend, dass wir uns mit einer Studie zu diesem Kontext beschäftigen, zu diesem Thema beschäftigen, weil es ist ja eigentlich die zentrale Frage, die er erörtert. Lohnt es sich oder nicht?
Genau.
Und mich würde jetzt mal interessieren, was Ihre Empfindung und Ihre Erfahrung ist mit den Patienten, die Sie vor sich sitzen haben, die Sie ja danach vielleicht auch noch ein paar Mal sehen, was die so erzählen und was ihr Eindruck ist, für wen sich das lohnt.
Also zum Glück sagen mir die meisten Patienten, und interessant ist es, wenn ich Patienten sehe, die ich vor 3 oder 5 Jahren oder 10 Jahren oder länger gelasert habe, mir dann sagen, wissen Sie, mein größter Fehler war, dass ich das nicht hatte eher gemacht. Das ist ganz, ganz interessant. Oder eine Freundin meiner Tochter hat mir gesagt, also wenn sie die Kosten der Laser-OP vergleicht mit einer Handtasche oder mit Handtaschen, dann wird sie sagen, dass die Laser-OP ist ihr viel, viel mehr wert gewesen. Da kann man dann eher mal auf was anderes verzichten. Es war ganz interessant, dass sie gesagt hat, auch die mir gesagt hat, hätte ich das eher machen lassen. Das ist so das, was ich ganz, ganz viel höre.
Aber eigentlich auch eine gute Idee. Also es müssen ja jetzt nicht unbedingt Handtaschen sein, aber dass man sich einfach mal umlegt, was würde das kosten in Handtaschen oder keine Ahnung, irgendwelchen anderen Dingen, die einem viel bedeuten.
Wenn Sie mal überlegen, und was ein Urlaub kostet. Und deshalb haben wir in der Pandemie ja nochmal wieder so einen Peak an Refraktivbehandlung gehabt, weil die Menschen, die Patienten, das Geld bei TUI und bei im Reiseunternehmen und im Ausland nicht loswerden konnten und haben sich dann überlegt, dann tun wir was für unsere Augen, für unsere Gesundheit. Und ja.
Dann würde ich an der Stelle gerne mal konkret werden und konkret darüber sprechen, wie viel so ein Lasereingriff jetzt hier in der Kohorte, die die betrachtet haben, also mit welchen Werten die gerechnet haben, was das kostet. Ja.
Also die haben erstmal Preise genommen für die OP-Kosten. Die waren, denke ich, so durchschnittliches oder unteres deutsches Niveau. Gibt ja immer irgendwelche Billiganbieter, gibt welche, die es teurer machen. Was sie in der Studie gemacht haben, die OP-Kosten waren für alle 3 Verfahren in etwa gleich. Das wäre in Deutschland ja meistens nicht der Fall. Da wäre ein Lentikel-Extraktionsverfahren sicherlich immer das teuerste Verfahren. Und Ja, sie haben dann aber auch spätere Behandlungen wie Netzhautablösung, die der Patient hat, mit einkalkuliert und haben dann das so einkalkuliert, dass der Patient die Kosten selber tragen muss. Das wäre in Deutschland ja nicht der Fall. Wir haben ja in Deutschland so ein gutes Gesundheitssystem und da muss ich wirklich mal unser Gesundheitssystem loben. Das würde immer dafür aufkommen, wenn jemand irgendwie am Auge einen Schaden hat. Ja, das muss nicht der Patient selber zahlen. Und was ich noch als Einwand bei der Studie sehe, dass die Personalkosten in Spanien bestimmt geringer sind als in Deutschland.
Ja, erstens das und zweitens muss man ja an der Stelle auch echt erwähnen, es handelt sich zwar auch um Euro, aber Euro 2020. Ja. Und das ist jetzt nicht ohne weiteres für immer übertragbar auf alles. Und genau, also viele Kosten steigen und sowohl das, ob es sich lohnt für die Patienten, als auch ob es sich lohnt für den Operateur, die Gerätschaften anzuschaffen, hängt ja auch damit zusammen.
Aber wenn man mal 30 Jahre hochrechnet, was die ja dann gemacht haben und das mit den Brillen auch hochgerechnet haben oder damit verglichen haben.
Die auch nicht günstiger werden.
Dann kommen die einfach ganz klar zu dem Ergebnis, je früher man sich operieren lässt,
sagen Sie es ruhig.
Also desto mehr rechnet sich die OP. Und die kommen ja interessanterweise auf Kosten zwischen 14 und 18 Euro Kosten pro Jahr für ein OP-Verfahren, wenn man sich eben Gesamtkosten, die man zu tragen hat, wenn man sich eben lasern lässt. Das ist schon eine interessante Berechnung, komplizierte Berechnung. Aber im Grunde genommen, wenn wir es in Deutschland auch mal hochrechnen würden, was heutzutage eine Gleitsichtbrille kostet, und mit nach einem Laserverfahren wird man sich vielleicht im Alter auch eine Gleitsichtbrille weiterhin anschaffen, aber die hat ja sehr, sehr schwache Werte. Die ist ja dann von den Werten her geringer, als wenn man da eine -6er-Brille sich anfertigen lässt, wo man extra dünne Gläser braucht.
Myope-Patienten sind ja aber auch die, die oft genauso wie Hyperope-Patienten davon profitieren, dass es zur Kataraktoperation einen Wechsel gibt, eine Umstellung dann oft auf Emmetropie, also auf eine Normalsicht quasi, sodass sie eine Korrektur für die Nähe brauchen. Und ich habe mich gefragt, ob diese 30 Jahre, weil wenn man sich mit 25 oder 30 lasern lässt, wird man ja vermutlich 60, aber man wird eben eventuell mit 60 dann Katarakt operiert, ob sich diese 30 Jahre darauf beziehen oder grundsätzlich auf den Tod. Also bis wohin wird quasi, was ist der Cut-off, was würde für Sie Sinn ergeben?
Also wenn Sie sich die Grafik angucken, dann sehen Sie ja auch schon, dass die Kurve schon relativ schnell, wo es sich rentiert, eigentlich schon annähernd nach 10 Jahren erreicht ist. Ja, nur dann passen die anderen Werte nicht. Nach 10 Jahren wären wahrscheinlich die monatlichen Kosten wären dann höher. Die haben es einfach auf 30 Jahre hochgerechnet. Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, wäre es schon nach 10 Jahren, hat man also schon eine Ersparnis durch den refraktiven Eingriff. Und da kommt es ja nun in Deutschland dazu, dass der Privatversicherte den Eingriff ja von der Privatversicherung bezahlt bekommt. Da hat es 2017 ein interessantes BGH-Urteil gegeben. Es war eben, die Privatversicherung hat es einer Patientin abgelehnt zu zahlen. Die Patientin hat eben geklagt. Dann ist sie nochmal in Berufung gegangen. Dann hat man der Versicherung nochmal Recht gegeben, nicht zu zahlen. Und dann hat der BGH einfach ganz anders entschieden und hat das Berufungsurteil aufgehoben, denn der ging in seiner Begründung über die in medizinischen Fachkreisen nach internationalen Standards entwickelte Krankheitsdefinition hinaus. Mhm. Er hat also gemäß ständiger Rechtsprechung sei unter einer Krankheit im Sinne der Versicherungsbedingungen nach dem allein maßgeblichen Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers ein objektiv nach ärztlichem Urteil bestehender anormaler, regelwidriger Körper- oder Geisteszustand zu verstehen. Das heißt, wenn was anormal ist oder so, dann ist es eine Krankheit. Und die Anormalität ergebe sich aus einem Vergleich mit der normalen biologischen Beschaffenheit des Menschen. Die Regelwidrigkeit aus der ergänzenden medizinischen Bewertung eines anormalen Zustandes. Und somit wurde eine Fehlsichtigkeit als anormal bezeichnet. Und der BGH hat gesagt, du private Krankenversicherung, du musst bezahlen. Und das machen die privaten Krankenversicherungen auch heutzutage. Vielleicht nicht jede einzelne Steigerungsziffer, aber sie zahlen.
Das ist ja ganz schön verrückt. Also, dass der BGH so dann entschieden hat. Man würde ja aber eigentlich denken, wenn der BGH das entscheidet, dass es dann auch eine Auswirkung auf die kassenärztlichen Versorgung hat.
Nein, da haben wir eine Sozialgesetzgebung und in der Sozialgesetzgebung ist das eben ausgeschlossen, weil man da nach dem wirtschaftlich ausreichend notwendig und Zweckmäßigkeitsgesetz ja, oder Regeln handelt nach dem Wanz-Prinzip. Und da sagt man dann, da kann eine Brille eben auch, das ist dann ausreichend. Ja, dass eine Brille getragen werden kann oder Kontaktlinsen sind ausreichend. Und das ist der Unterschied zwischen Sozialgesetzgebung und der privaten Versicherung. Aber der gesetzlich versicherte Patient, der hat ja immer noch die Möglichkeit, dass er die Krankheitskosten steuermindernd geltend machen kann. Auch da gibt es eben Urteile von der Oberfinanzdirektion Koblenz von 2006.
Wow, Sie sind tief im Thema drin. Ich bin sehr beeindruckt.
Ja, das muss man ja zur Hand haben, weil der Patient ja fragt. Und ja. Und danach kann eine Augenlaser-OP als Fehlsichtigkeits-OP, weil es eine Krankheit ist, immer an Kosten angesetzt werden. Und von daher fragen die Patienten dann natürlich auch immer, dass sie zum Jahresende gerne dann die Abrechnung schon für die OP bekommen, damit sie es dann mit der Steuer Geld machen können.
Ah, okay, gut. Also das finde ich jetzt sehr spannend. Ich finde aber auch spannend, dass es so einen großen Unterschied gibt jetzt. Also wenn man privat versichert ist, darf man sich jetzt freuen, dann darf man quasi einfach, also ich sage jetzt mal einfach, ganz platt, einen Eingriff machen lassen, wenn man eben vom Normalen abweicht, vom Normalen als gesund definierten abweicht und anormal eben dann eine Myopie zum Beispiel hat, so wie sich die Studie hier zumindest bezieht. Aber wenn man kassenärztlich versichert ist, dann, und darum geht es ja auch hier in der Studie, und man es selber bezahlen muss, lassen wir jetzt mal das Steuerliche weg an dieser Stelle, dann lohnt es sich trotzdem, zumindest in Spanien. Also dann lohnt es sich trotzdem, wenn man von den Kosten ausgeht, die hier nehmen. Und selbst wenn die Kosten etwas höher sind, auf 30 Jahre verteilt, ist es dann ungefähr so viel wie ein Spotify-Abo, ein Netflix-Abo, irgendwie sowas. Wir werden ja auch bei Spotify ausgestrahlt, deswegen bei Spotify. Ein Spotify-Abo, genau, Stand 2024.
Aber Frau Licht, zurzeit sind ja zum Beispiel die ganz großen Brillen modern.
Ja.
Wo ich sage, das sind ja schon Gestelle, die viele auf der Nase tragen. Und diese großen Brillen sind sicherlich sehr, sehr teuer auch zur Zeit, weil das ja große Gläser sind. Und dann werden die Gläser dünner gemacht. Also ich glaube, dass sie in ein paar Jahren heutzutage auch in Deutschland die OP raus haben. Und nicht erst in 30 Jahren und nicht erst in 20 Jahren, sondern die OP, die haben sie wahrscheinlich in spätestens in 8 Jahren raus.
Finde ich eine ganz wichtige Aussage. Finde ich toll, dass Sie das so rausstellen. Also nochmal.
Also ich überrede keinen zu einem refraktiven Eingriff, weil ich immer finde, man braucht für einen operativen Eingriff einen Leidensdruck.
Ja.
Ja, also gerade weil es eine Wahlleistung ist. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die Methode, weil die günstiger ist oder so, ich bespreche erst die Methoden und bespreche erst mit dem Patienten, was für ihn am geeignetsten ist, bevor ich irgendwie was mit Kosten sage. Und sage immer dem Patienten, machen Sie es bitte nicht von den Kosten abhängig.
Finde ich auch ganz wichtig als Punkt. Und natürlich soll das hier auch niemanden überreden. Erst recht nicht jemanden, der Freude daran hat, große Brillen zu tragen, was ja auch wunderbar aussehen kann. Also es soll jetzt auf gar keinen Fall dem hinten anstehen. Aber
da möchte ich aber noch einen Einwand machen. Es sieht schrecklich aus, wenn jemand -4 oder -6 Dioptrien hat und so riesen Brillengläser hat. Weil gerade bei den Kurzsichtigen sind es ja Zerstreuungsgläser. Ja. Das heißt, sie sitzen dem Patienten gegenüber und da, wo das Brillenglas eben den temporalen Kopf trifft, springt der Kopf nach innen und das Gesicht sieht verzerrt nach innen aus. Bei dem Hyperopen-Patienten, der hat ja Lupengläser, der hat ja dann so eher vergrößernde Augen, Froschaugen. Aber bei dem Myopen, dieses Einspringen des Gesichtes sieht, finde ich, nicht schön aus. Und mich ärgert es, wenn ein Optiker nicht einem Patienten oder einem Kunden dann sagt, dieses Gestell ist für Sie nicht geeignet aufgrund Ihrer höheren Fehlsichtigkeit. Und dann ist es doch viel schöner, sollte ein Patient dann nachher mal einen Rest an Fehlsichtigkeit haben oder dann wirklich eine Gleitsichtbrille mit 50 nehmen, wo er dann oben vielleicht plus 0,25 oder minus 0,25 drin hat, um unten seine plus 1,5 zu haben. Kann er jedes modische Gestell nehmen. Er muss sich nicht nach dem Sehfehler mehr richten. Und das, finde ich, ist auch eine schöne Sache.
Ich bin sehr gespannt, was, also finde ich gut, dass Sie das noch mit einbringen. Finde ich auch schön, dass die Optiker dann auch noch einen Punkt haben, den Sie, eine Take-Home-Message quasi für den Alltag. Ich hätte allerdings noch eine andere Alltagsfrage, und zwar für die Operateure. Wir haben jetzt sehr viel über die Patienten sich gesprochen, aber die Studie hat sich auch darauf bezogen, wann lohnt es sich für ein operatives Zentrum? Wie viele Eingriffe pro Jahr muss man machen? Nur, dass wir diesen Punkt jetzt gerade nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn wir so eine ja, gut ausgearbeitete Studie schon vor uns haben.
Genau. In der Studie waren es eben für Femto, LASIK als auch Smile 155 Patienten, nicht wohlgemerkt nicht Augen, Patienten, und für eben die PRK 136.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. Schmickler fürs Mitmachen. Es hat viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Es war sehr spannend, mal einen so wunderbaren Überblick zu bekommen, auch in die Details reingehen zu können. Und ich freue mich sehr, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, das auch so gesehen haben und auch was mitnehmen konnten. Vielen Dank auch an CIMA für die Unterstützung in diesem Monat. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, noch etwas dalassen möchten, eine Bewertung, einen Kommentar oder sowas, freuen wir uns immer über das Feedback. Sie können uns über Spotify bewerten oder uns über unsere Seite kontaktieren. Des Weiteren wünschen wir Ihnen noch viel Spaß in diesem Abend und dann auch im nächsten Podcast-Monat. Da sprechen wir über das Glaukom und freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.